Die folgende Konversation ist mit Agnes Tjax. Agnes ist Senator für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg. Zu seinen Zielen zählt eine gute Mobilität in der Stadt, die ökologisch verträglich ist. Dabei leistet Hamburg Pionierarbeit im Bereich autonomes Fahren, also selbstfahrende Fahrzeuge. Eine solche technologische Innovation Realität werden zu lassen, erfordert die Zusammenarbeit von starken Partnern aus Industrie und Politik. Viel Spaß beim Zuhören. Ich würde gern starten mit, dass ich doch sehr neidisch bin. Du bist nämlich in Hamburg autonom gefahren. Und ich würde gerne mal wissen, wie deine Erfahrung bei dieser Testfahrt war mit diesem selbstfahrenden, also autonom fahrenden Moja.
Ja, das ist ja ein ID.Bus, also der Nachfolger vom Volkswagen Bus. Und damit sind wir in der Tat in Hamburg im Regelverkehr autonom gefahren. Und die Erfahrung ist, am Anfang ist die sehr fasziniert. Man muss dazu sagen, ich habe das auch schon mal vorher gemacht. Man ist sehr fasziniert, wenn man das Auto beobachtet. Man sieht, wie die schwierigen Situationen kommen. Wir sind, ich sag mal, für die Hamburger beschreibe ich das ein bisschen mal. Wir sind auf dem Jahnring gefahren. Das ist eine große sechsspurige Straße. Wir sind dann links abgebogen in Richtung Winterhuder Markt. Das ist schon so, wie sich das anhört. Da sind viele Fußgänger, viele Fahrradfahrer hier wieder links abbiegen. Das ist eine schwierige Operation, insbesondere wenn es kein signalisierter Linksabbieger ist. Dann sind wir auf dem Wiesendamm gefahren, wieder eine große Straße, wieder ein Linksabbieger, unsignalisiert. Dann kam uns ein Auto entgegen, das sich, sag ich mal, in Wahrheit nicht genug Platz gelassen hat für das Fahrzeug, das autonom gefahren ist. Dann musste es doch relativ scharf abbremsen. Und es hat sich ehrlicherweise angefühlt, als ob der Mensch fährt. Und der Testfahrer hat dann nicht eingegriffen und insofern war das ganz interessant. Ich habe diese Fahrt mit dem Bundesverkehrsminister gemacht und der hat dann so nach 10-12 Minuten einfach mal auf sein Handy geguckt, weil er gemerkt hat, ist ja ganz entspannt. Und der war auch ganz faszinierend auch noch begeistert.
Ja, super spannend. Das heißt, also am Anfang ist man natürlich wahrscheinlich sehr fasziniert und beobachtet das Ganze dann, aber man gewöhnt sich wahrscheinlich auch relativ schnell daran.
Ja, so ist das letztlich auch, ne? Also das ist eine total faszinierende Technik und sie ist auch noch nicht so, dass man, also sagen wir, sie ist so weit, dass man sagt, man kann mit Sicherheitsfahrer in Hamburg quasi überall autonom fahren und zwar ganz normal im Regelverkehr. Das ist nicht mehr so, man sitzt auf einem Krankenhaus und auf einem Krankenhausgelände in einem abgesperrten Bereich und da fährt irgendein Bus mit 15 km/h irgendwie ganz langsam und ruckelig durch die Gegend, sondern das ist schon so, dass das ein ganz normales Verkehrsmittel ist. Da sitzt aber jetzt jemand drin, weil es eben auch noch nicht zugelassen ist, weil die Technik noch nicht so gut ist, dass man die komplett alleine fahren lassen kann. Wir sehen aber, dass es diese Technik eben auch in den USA gibt, an der Stelle vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist. Dann merkt man eben, das ist nicht nur faszinierend, sondern irgendwie auch beruhigend. Und der Test kommt dann natürlich, wenn dann die vielen schwierigen Situationen tatsächlich im Alltag kommen. Und da muss eben auch noch ein bisschen gearbeitet werden, aber die Technik wird kommen. Das kann man sofort zu einer Fahrt, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen.
Wie ist denn der Stand so in Hamburg? Also ich finde es ja toll, dass wir so Pionierarbeit machen in diesen Bereichen. Welche Initiativen gibt es dazu denn in Hamburg?
Ja, wir arbeiten eigentlich so mit, ich sag mal, 3 bis 4 Firmen und in 2 bis 3 Projekten. Das ist so, dass wir ein Projekt haben, das ist, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen das Flagship-Projekt, kostet ungefähr 50 Millionen Euro. Bund fördert auch mit 26 Millionen Euro, hier bin ich sehr dankbar für. Das nennen wir Alike und das muss man sich jetzt nicht merken, aber da geht es darum, dass Volkswagen-Nutzfahrzeuge mit dem ID.Bus und eine Firma namens Holon mit dem Holon People Mover. Der ID.Bus wird am Ende so 3-4 Fahrgäste transportieren können, der Holon People Mover eher so 10 bis 15 Fahrgäste, mit jeweils 10 Fahrzeugen in Hamburg autonom fahren wollen. Und jetzt ist es so, wir sind in der Situation, das Projekt ist gestartet. Wir sind dabei, das Testgebiet auszuwählen, die Vermessungsfahrten zu machen. Wir wollen in 24 tatsächlich mit den Autos auf die Straße. Das ist auch das Auto, mit dem ich mit dem Bundesverkehrsminister gefahren bin. Wir wollen auf die Straße und wir wollen in 25 mit Fahrgästen und Sicherheitsfahrern noch fahren und 26 dann mit Fahrgästen und ohne Sicherheitsfahrer. Das ist so das größte Projekt. Wir haben ein zweites Projekt im Hamburger Süden, das heißt Ahoy. Auch hier geben wir fast 40 Millionen Euro aus und werden auch heftig vom Bund gefördert. Hier machen wir das anders. Hier haben wir keine Projektpartner, die Fahrzeuge zuliefern, sondern wir gehen an den Markt und fragen, wer möchte uns Fahrzeug geben? Das heißt, wir machen eine offene Ausschreibung und sagen, Wir sind dabei in einem Projekt, das heißt HVV Hop. Das sind sozusagen Shuttle-Fahrzeuge, die in Harburg südlich der Elbe rumfahren, autonomes Fahren mit zu etablieren und fragen die Industrie, wer kann uns Fahrzeuge geben? Und dann haben wir eine dritte Situation und deswegen so 2 bis 3, 3 bis 4 Projekte, dass wir mit einem Startup-Unternehmen arbeiten, das allerdings auch schon ziemlich kräftig ist. Das ist Way, das ist ein Unternehmen, das sogenanntes teleoperiertes Fahren macht. Das bedeutet, dass man jetzt noch nicht im ersten Schritt autonom fährt, sondern im ersten Schritt ein Auto hat, das quasi überall Kameras hat und dass der Fahrer außerhalb des Fahrzeuges sitzt, nämlich zum Beispiel in einem Büroraum, wie ich jetzt hier sitze, und das Fahrzeug dann fährt. Und das ist eine Technik, die sehr interessant ist, zum Beispiel fürs Carsharing, weil man dann natürlich die Situation hat, dass man Carsharing viel weiter in die äußere Stadt bringen kann, weil man es viel effizienter machen kann, weil das Fahrzeug steht nicht irgendwo rum und der Kunde geht zum Fahrzeug, sondern das Fahrzeug kommt zum Kunden. Und das ist natürlich eine Technik, die am Ende nur eine Brückentechnologie zum autonomen Fahren sein soll und die im ersten Schritt auch sehr viel günstiger in der Anschaffung ist. Das heißt, wir arbeiten hier mit unterschiedlichen Projektpartnern, weil wir wollen am Ende des Tages ein gutes Produkt für unsere Bürger haben. Und in Wahrheit steht dahinter natürlich auch eine Industriestrategie für die deutsche Industrie, die wir jetzt als Hamburg nicht alleine forcieren können, aber die wir gerne zusammen mit dem Bund forcieren würden.
Großartig, was hier für technische Pionierarbeit geleistet wird. Was ich in dem Podcast immer versuche, ist zu sehen, wie Technologie eingesetzt wird, um ein relevantes Problem damit zu lösen. Mhm. Deswegen vielleicht so ein bisschen die grundlegende Frage. Du bist schon so ein bisschen drauf eingegangen. Warum ist denn autonomes Fahren wichtig? Was löst das denn für ein Problem? Brauchen wir das denn überhaupt?
Also, ich meine, wir leben auch gut ohne autonomes Fahren und die Welt ist klasse, aber die Welt ist mit autonomem Fahren besser. Und deswegen, und weil es, ich sag mal, ohnehin kommen wird und das Leben dann deutlich verändern wird, müssen wir uns eben auch industriepolitisch die Frage stellen, wollen wir, dass das in Europa und in Deutschland passiert oder wollen wir, dass wir das Smartphone zwar mal mit Siemens Mobile, hatten wir mal mit Nokia Handyfirmen in Europa, die aber jetzt keine Smartphones mehr im großen Umfang produzieren. Wollen wir, dass sozusagen diese Technologie in Deutschland, in Europa entwickelt wird oder wollen wir das nicht? Und ich würde dafür plädieren, dass wir das wollen. Und warum brauchen wir das? Ich möchte das vielleicht mal anhand unserer Verkehrsstrategie erklären. Hamburg ist eine Stadt, die jetzt für Deutsche eine große Stadt ist, nämlich die zweitgrößte in Deutschland, die aber gleichzeitig eben auch eine Stadt ist, die ist außerhalb eines bestimmten Kerns, das ist nicht der engere Stadtkern schon, sondern so viel weiter, das ist so der Ring 2, nennen wir das, und die da drumherum liegenden Viertel, ist Hamburg aber schnell auch ein Einfamilienhausgebiet. Und die Produktion von öffentlichem Nahverkehr in, sag ich mal, schon zwar noch urbanen, aber eben jetzt nicht mehr hochurbanen Gegenden, ist eben relativ teuer, weil man ja nicht ganz so viele Leute pro Quadratkilometer erreicht. Und wenn man dort den öffentlichen Nahverkehr deutlich verbessern will, und das gilt natürlich summa summarum, auch wenn wir dann in die Fläche dieses Landes gehen, dann brauchen wir Fahrzeuge, die zu deutlich geringeren Kosten die Menschen transportieren können. Und das wird nur dann funktionieren, wenn diese Fahrzeuge flexibler am Einsatz sind, also sie quasi nicht einfach nur fahren, auch wenn da keiner ist, sondern zum Beispiel on demand kommen, fahren, wenn da ein Bedürfnis ist. Und wenn wir eine Situation haben, dass wir den Fahrer aus dem Fahrzeug nehmen und dann eben ihn auch in einer hohen Rate ersetzen. Also sprich, am Anfang werden wir einen Operateur haben, der vielleicht für 3 Fahrzeuge verantwortlich ist. Irgendwann werden wir vielleicht einen Operateur haben, der für 20 Fahrzeuge verantwortlich ist, wenn die Technik fortschreitet. Und dadurch können wir den öffentlichen Nahverkehr viel besser in die Fläche einer Stadt bringen und in die Fläche eines Landes zu einer höheren Bedienqualität. Oder um das jetzt mal umzudrehen oder nochmal ein bisschen plakativ zu erklären, wir haben jetzt das Deutschland-Ticket, das ist ein riesiger Erfolg, das ist ein riesiger Bürokratieabbau und daneben brauchen wir in Wahrheit das Deutschland-Angebot. Und das Deutschland-Angebot besteht natürlich jetzt nicht nur aus autonomen Fahrzeugen, aber gerade da, wo der öffentliche Nahverkehr nicht so gut ist, ist das eigentlich die Chance, den öffentlichen Nahverkehr deutlich besser zu machen. Und da dort aber in den ländlichen Gebieten nehmen wir jetzt mal, was weiß ich, Lüchow-Dannenberg. Dort wird ja nicht autonomes Fahren entwickelt, sondern entwickelt wird es in den Großstädten. Aber wir tun es eben auch mit dem Ziel, dort den öffentlichen Nahverkehr, ich zumindest, den öffentlichen Nahverkehr dort zu verbessern. Und das ist ganz konkret die Problemlösung. Es gibt aber noch ein paar weitere Themen, die man damit tatsächlich lösen kann oder dann mal so, von denen Menschen noch nicht oder viele Menschen noch nicht erkannt haben, dass es ein Problem ist, aber wo man trotzdem, glaube ich, ganz anders agieren wird. Zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, momentan ist das so, du kannst mit dem öffentlichen Nahverkehr, du hast ein Ziel, aber du kannst da nur hinfahren auf einer Linie, die jemand anders da geplant hat und vielleicht fährt die gar nicht zu deinem Ziel. So, das heißt, du musst dann umsteigen, musst vielleicht auch zweimal umsteigen oder dreimal umsteigen, weil das für dich nicht gut ist. Und dann nimmst du diesen öffentlichen Nahverkehr nicht. Mit einem autonomen Fahrzeug wird plötzlich der Nahverkehr autoähnlicher, weil du als Fahrgast die Route vorgibst. Du sagst, wo das Fahrzeug hinfahren soll und das Fahrzeug passt sich diesem Wunsch an. Das heißt, der öffentliche Nahverkehr wird das erste Mal in seiner Geschichte quasi flexibel. Und das zweite Thema ist, was auch ein relevantes Thema ist, es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Personen, die sich im öffentlichen Nahverkehr, auch im öffentlichen Raum, aber auch im öffentlichen Nahverkehr nicht so richtig wohlfühlen. Nehmen wir zum Beispiel mal, was ich glaube ich mal gut nachvollziehen kann, Frauen in der Dunkelheit. Und die Frage ist, willst du dann eigentlich so da so alleine sitzen? Und jetzt hätte man, wenn man eine relevante Anzahl von Fahrzeugen hat, zum Beispiel die auch so programmieren, dass man sagt, ich sage jetzt mal hier, wenn es dunkel wird in Hamburg, dann gibt es eine Funktion, wo Frauen, wenn sie das wünschen, nur mit anderen Frauen transportiert werden können. Und ich kann diese Flexibilität auch erreichen, weil ich so viele Fahrzeuge habe, die das sicherstellen können. Und das sind eben die spannenden Punkte, die sozusagen in diese Zukunftsagenda einfahren, wo viele Leute noch gar nicht ermessen können, welche Potenziale tatsächlich hinter so einem Fahrzeug steht. Und abgesehen davon ist es natürlich so, am Ende werden autonome Fahrzeuge auch nur erfolgreich sein, wenn sie am Ende auch pro Kilometer deutlich weniger Unfälle machen als der Mensch. Das Ziel ist natürlich auch, den Verkehr schlicht sicherer zu machen.
Tolle Beispiele. Kann ich mich auch nur anschließen. Ich finde auch, dass diese Dominanz, die vor allem aus den Staaten kommt, was so Technologie angeht, etwas ist, was wir schon herausfordern sollten. Also wir sollten nicht immer darauf warten, dass sowas in den Staaten passiert. Wenn ich mir die Staaten angucke, da ist ja Waymo zum Beispiel relativ weit vorne. Waymo gehört ja zu Alphabet, also Google. Und die sind in San Francisco ja auch schon, also relativ weit, wenn man sich anguckt, was die da so machen. Guckt ihr euch das auch an, also was da so passiert? Weil teilweise, ich glaube, sie sind schon ein bisschen weiter als wir jetzt. Das heißt, wir können ja auch so ein bisschen in die Zukunft gucken und schauen und antizipieren, was haben die für Herausforderungen, was passiert da eigentlich schon. Guckt ihr euch das an? Also seid ihr da so städteübergreifend im Austausch?
Also wir gucken uns das an, und wir lesen das auch intensiv nach. Das macht natürlich Volkswagen als diejenigen, die das auch entwickeln, natürlich noch viel intensiver als wir als Stadt jetzt. Man muss dazu wissen, dass Waymo in der Tat weiter ist. Es gibt ein zweites Unternehmen, Cruise. Das ist sozusagen eine Tochter von General Motors. Die hat jetzt gerade nicht unerhebliche Themen und Probleme. Man muss aber wissen, dass die Bedingungen, die Konzepte und auch die Idee sind andere. Und deswegen kann man das nicht so eins zu eins vergleichen. Und deswegen eignet sich das auch nicht zwingend für eine Twitter-Diskussion, wo die einen sagen, ich will autonomes Fahren, die anderen sagen, nee, aber in San Francisco gibt es das schon. Weil der Punkt ist, Waymos autonomes Driving-System ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes. Umgekehrt ist das so, zum Beispiel ein Unternehmen wie Waymo hat ja gar keine, also baut keine Autos. Es wird ja am Ende darum gehen, auch solche Fahrzeuge tatsächlich zu skalieren on the great scale. Also sprich, dass man nicht nur 5.000 baut, sondern 1 Million dieser Fahrzeuge. Das zweite Thema ist, die Idee von Amerika und autonomem Fahren ist in der Regel, ich sag mal, eine Idee von Robotaxis. Also sprich, letztlich irgendwie ein Uber ohne Fahrer. So, und unsere Idee ist ja stärker zu sagen, wir brauchen autonomen Nahverkehr, und zwar im öffentlichen Verkehr, der existiert in Amerika in dieser Form nicht. Und der dritte Punkt ist, und das ist schon auch sehr entscheidende Fragen, ist im Grundsatz sind amerikanische Städte, jetzt glaube ich auch, dass Waymo ziemlich gut ist, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber sind amerikanische Städte auch für solche Fragestellungen einfacher. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, es sind einfach in der Regel nicht so viele Fußgänger, Fahrradfahrer auf den Straßen und Sie sind sehr schachbrettartig häufig angelegt und du hast in der Regel auch trockeneres und besseres Wetter. Das hat alles Einfluss auch auf das Können der Fahrzeuge. Und dann hast du natürlich zu guter Letzt einen anderen Rechtsrahmen. Sprich, sagen wir in Amerika ist ja sinngemäß einmal, es ist erstmal alles einigermaßen erlaubt, bevor du es verbietest. Und bei uns ist das so, wir brauchen erstmal einen Rechtsrahmen. Den gibt es in Deutschland auch. Aber wir sind da sozusagen in der Vorgehensweise vorsichtiger. Ich glaube aber nach wie vor, wenn man Strich drunter ziehen, wir haben alle Chancen, aber wir müssen diese Chancen auch nutzen. Und das geht dann, wenn am Ende Geschäftsmodelle entstehen. Ja, weil ein Konzern wie Volkswagen wird in das Thema autonomes Fahren, aber auch alle anderen, nur dann investieren. Und wir reden ja hier über Milliardeninvestitionen, wenn sie am Ende sich daraus einen Mehrwert erhoffen, einen tatsächlichen unternehmerischen Gewinn. Und diese Frage geht natürlich, wenn ich ehrlich bin, weit über die Kompetenz der Stadt Hamburg hinaus. Wir können allerdings quasi in vielen Fällen das anschieben. Wir können sagen, dem Land zeigen, was ist unsere Strategie, was ist das, worauf wir hinaus wollen. Ich war gestern beim Bitkom beim deutschlandweiten Kongress und habe diese Strategie da vorgestellt und können natürlich sagen, dass wir das unterstützen und auch das Labor dafür zu sein. Aber sozusagen die große Strategie und die große Industriepolitik, die wird natürlich nur zusammen mit Berlin gemacht. Und deswegen sind wir da auch mit dem Bundesverkehrsminister und dem Bundeswirtschaftsminister im engen Austausch.
Ja, ich sehe es auch als Teamsport. Also sowas Großes Absolut. Auf die Beine zu stellen, das schafft man halt nicht alleine. Du brauchst halt sehr starke Partner. Und das ist auch was, also Autonomous Driving, selbstfahrende Fahrzeuge, das ist einfach eine Innovation. Und das ist so ein typisches Muster, was du bei Innovation siehst. Also oft brauchst du die Veränderung von einem ganzen System. Also auch Elektroautos ist ja auch so ein Beispiel. Also ja. Dafür brauchst du halt eine Ladeinfrastruktur. Was bringt dir das tollste Elektroauto, wenn du zu langsam lädst und du musst 3 Stunden lang warten, bis es voll ist oder du hast keine Ladesäulen? Deswegen ist es ja so ein Zusammenspiel von vielen Parteien, die halt alle so ein spezielles Skillset mitbringen. Ja, genau. Also so Technologiekompetenz, Fahrzeugkompetenz kommt dann von VW. Aber du als sozusagen Vertreter der Stadt Hamburg, ich meine, da kann man natürlich auch ganz viel tun. Also es gibt wahrscheinlich so ganz viele Schichten, wo man versuchen kann, das Thema zu unterstützen. Also allein die rechtliche Zulassung zum Beispiel. Oder ich kann mir halt auch vorstellen, wenn ein autonom fahrendes Fahrzeug in Hamburg unterwegs ist, du brauchst halt gute Beschilderung auf den Straßen, du brauchst gute Straßenmarkierungen. Und ich meine, solche Voraussetzungen, um den anderen Partnern zu helfen, das ist ja genau das, worum es geht, oder? Was ihr dann fördert eigentlich?
Ehrlicherweise ist das so, dass, um jetzt nur auf dieses eine Beispiel zu gehen, beim Grundsatz hast du schon recht, aber vielleicht auf das eine Beispiel einzugehen, so ein Fahrzeug muss funktionieren, auch wenn die Beschilderung nicht gut ist. Ja. Mhm. Weil auch es gibt eine lange Diskussion über Schilderwald und wie viele Schilder stellt man auf und wie gereinigt sind die. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen und man wird es niemals zur Zufriedenheit aller hinkriegen. Aber im Kern ist es so, dass ich sag mal so, so ein Fahrzeug muss auch funktionieren, wenn eine Straßenmarkierung nicht da ist. Ne? So. Ich kann ja nicht sagen, in diesem Moment ist der Strich nicht da und deswegen weiß so ein Fahrzeug nicht, wie es weitergeht, sondern es muss fahren wie ein Mensch und der Mensch würde auch fahren, wie es weitergeht. Das ist ja zum Beispiel genau eins dieser Themen, weswegen Cruise jetzt in San Francisco so große Probleme hat, weil deren Autos genau an einer oder zwei dieser Stellen solche Probleme hatten und dann irgendwie den gesamten Verkehr blockiert hat. Aber im Grundsatz ist das schon so, dass wir auf ganz, ganz vielen Ebenen entsprechend die Konzerne und die Projekte auch unterstützen können. Und wir erhoffen uns am Ende ja auch davon einen Mehrwert, ne? Von so einem Projekt wie Alike mit den 50 Millionen Euro werden wir natürlich auch Menschen transportieren, aber wir werden erhoffen uns auch den Mehrwert davon, dass wir am Ende wissen, wie geht denn das eigentlich? Wie orchestriert man eigentlich autonom fahrende Fahrzeuge? Ne, wie kann man die eigentlich in den öffentlichen Nahverkehr integrieren? Das ist ja nicht so, dass das schon mal jemand gemacht hat, sondern das muss man auch ein bisschen ausprobieren. Und deswegen, sag ich mal, ist mir erstmal wichtig, es gibt auch einen großen Mehrwert für uns. Und dann gibt es dann, wie du sagst, ganz viele Unterstützerstufen bis hin zu der Tatsache natürlich, dass, und das fand ich auch einen sehr guten Satz von dir, dass du gesagt hast, man muss am Ende das gemeinsam machen. Ja, es geht nichts über Kooperation und wir sind am Ende ein Staat. Und deswegen muss ich mit dem Bund zusammen daran arbeiten, dass das klappt. Und ich kann natürlich aus der Praxis da ganz andere Hinweise auch in die Bundespolitik geben, als jetzt die Bundespolitik, die ja nun auch noch mit ganz anderen Themen beschäftigt ist, sich jetzt bei diesem einzelnen Projekt wieder zu Gemüte führen kann. Und wenn man da einen vertrauensvollen Austausch hat, dann wenn die verschiedenen Schichten zusammenarbeiten, kommt man in der Tat am weitesten. Und deswegen ist dieses Schaffen von Win-Win-Situationen, und darum geht es hier, wirklich etwas sehr, auch für mich sehr menschlich Befriedigendes.
Ja, ich finde, dass du und Hamburg da einfach super nah dran ist. Also genau, da bin ich auch komplett bei dir. Das ist total wichtig, um das Thema dann auch vertreten zu können, weil ich glaube, ein Thema, warum zum Beispiel die Staaten auch in vielen Bereichen einfach sehr, sehr weit sind, ist ja auch, die haben einfach auch eine andere Kultur, so mit so Technologien umzugehen. Also ich bin da jetzt kein Spezialist, aber ich kann mir vorstellen, die sind vielleicht mutiger, in gewisse Bereiche irgendwie einfach mal reinzugehen und einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, dass sie halt auch so eine gewisse, genau, und sie haben wahrscheinlich auch so eine Fehlerkultur, weil wenn du Innovation machst, heißt das ja immer, dass auch Dinge schiefgehen. Und das gehört einfach dazu. Innovation ist immer experimentieren, Fehler machen, aus den Fehlern lernen und dann wirst du immer besser. Also du scheiterst, das ist ganz normal, aber du scheiterst immer besser. Und man darf sich dann halt nicht, man darf halt nicht aufgeben. Und ich glaube, das wird ja auch so ein ganz wichtiger Punkt sein. Also wenn wir jetzt anfangen, in Hamburg wirklich so im Betrieb autonom fahrende Fahrzeuge zu haben, der wird sicher auch mal irgendeins stehen bleiben und es wird irgendwas nicht klappen. Und deswegen ist es so wichtig, dann halt auch so starke Partner zu haben oder dass du halt auch sehr nah dran bist, dass du einfach verstehst und sagst, ja, das gehört einfach dazu.
Ja, für mich ist einfach wichtig, dass man auch die Nerven behält, ne, und auch Ruhe ausstrahlt so. Und umgekehrt ist das aber auch wichtig. Das ist nun mal auch unsere Kultur und damit muss man auch positiv umgehen. Ich finde das jetzt auch nicht negativ zu sagen, man ist da auch vorsichtig und man macht das dann, wenn man glaubt, dass man es auch wirklich kann und nicht einfach nur so. Also wir wollen jetzt ja auch keine Menschen schädigen, sondern im Gegenteil was Gutes bewirken. Und deswegen ist auch das Vorangehen eben auch in dem Dreischritt, wie wir das verabredet haben. Erstmal fahren die Fahrzeuge so durch Hamburg, natürlich mit Sicherheitsfahrer, dann mit Fahrgästen und Sicherheitsfahrer und dann eben aber auch ohne Sicherheitsfahrer, ist eben auch der richtige Weg, ne? Und gleichzeitig wird man sehen, wie weit die Technik dann tatsächlich ist und man wird sich auf diesen Weg machen und das sich sehr genau angucken. Und da muss man aber in der Tat auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen und wie gesagt, deswegen finde ich ja Podcasts auch so toll. Ich sagte es im Vorgespräch schon einmal kurz, das ist eben hier nicht Social Media, sondern man kann dann einfach auch mal ein bisschen argumentativ ausholen, warum das der richtige Weg ist und da darf man sich dann eben auch von einzelnen liegen gebliebenen Fahrzeugen auch nicht schrecken lassen.
Genau, absolut. Du hast vorhin ja auch erwähnt, es reicht nicht, so eine Twitter, jetzt Ex-Nachricht über irgendwelche Themen zu schreiben und zu sagen, hey, also in San Francisco funktioniert autonomes Fahren schon. Das ist oft einfach zu flach. Genau, also man muss da einfach tiefer gehen. Und genau, bin ich auch bei dir. Ich finde super, dass wir hier Zeit verbringen können, so ein bisschen tiefer in die Themen zu gehen, weil sonst ist es einfach auch zu oberflächlich. Dann ist es nur, da hast du halt nur so einen kurzen Clip, wo du halt irgendwas sagst, was man gut zitieren kann, aber du gehst halt nicht wirklich tief in das Thema rein. Genau, finde ich auch total.
Total, so ist das.
Was beim Thema autonomen Fahren ja auch immer mit dabei ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Also autonom fahrendes Fahrzeug ist ja immer so eine Mischung. Also du hast verschiedene Sensoren, gibt es ja verschiedene Ansätze, also irgendwie Kameras, ein Radar. Aber du wirst ja immer auch so einen Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz Anteil da drin haben.
Na klar.
Wie stehst du dazu? Also wird ja teilweise sehr gehypt. Viele Leute haben so ein bisschen Angst davor, wie es halt oft so ist. Es ist auch was Neues, das kennt man noch nicht so, man weiß nicht, was es tut. Wie ist deine Meinung dazu, also zu dieser Komponente im selbstfahrenden Fahrzeug? Siehst du das als Gefahr oder als Chance?
Ja, ich sehe das einfach als notwendige Komponente an, ne? Also du kannst jetzt ehrlicherweise nicht wirklich autonom fahren ohne künstliche Intelligenz. Du brauchst ja einen lernenden Algorithmus, du brauchst eine Intelligenz, die Daten auch interpretieren kann, die sie da sieht. Und insofern ist das quasi das Notwendige. Und nur durch künstliche Intelligenz kannst du das ja auch trainieren und wirst sozusagen tatsächlich auch besser. Insofern, ich halte das eher für eine Notwendigkeit. Ich muss gestehen, dass ich jetzt in der Debatte um künstliche Intelligenz jetzt nicht so tief drin bin, dass ich jetzt hier die ethischen und moralischen Standards referieren kann. Ich will nur einmal Folgendes sagen in Bezug auf das Auto, ne? Also es gibt ja, man könnte jetzt ja auf die Idee kommen, dass so ein Auto dann irgendwie ferngesteuert wird. Das ist ja so, kann man sich ja so einen Hollywood-Film gehackt wird und ferngesteuert wird. Nur man muss, kann man sich ja so einen Hollywood-Film ausdenken, aber das ist natürlich eine Situation unter uns gesagt, die könnte jetzt auch schon passieren. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die Autos keine Daten abstrahlen und nicht über Datenleitungen irgendwie gesteuert werden könnten. Und insofern, das muss einfach sicher sein. Und das ist sowieso klar. Das ist aber der allgemeine Standard auch in der Automobilindustrie.
Ja, da kann ich hinzufügen, auch in Software allgemein. Also wenn es Menschen gibt, die dann sagen, ja, wir sollten das nicht machen, weil ein Fahrzeug gehackt werden kann, dann haben wir ein allgemeines Problem, was viel, viel größer ist, weil Software ist inzwischen überall drin. Und da hast du das Problem einfach überall. Und dann sehe ich es eben auch, ich bin ja selber in der Softwareentwicklung, da ist es einfach auch die Verantwortung der Softwareentwicklung, diese Sicherheitsthemen entsprechend anzugehen. Und das halt entsprechend als Grundlage zu nehmen für alles, was getan wird. Weil, genau, früher war es halt so, früher war Software halt nur auf meinem Computer, der noch nicht mal mit dem Internet verbunden war. Da war das nicht so wild. Aber heute ist es einfach überall. Im Flugzeug, in deinem Zuhause.
Ja, du kannst halt mit deinem eigenen Fehlverhalten kannst du halt ganze Systeme lahmlegen. Ne? Das muss man ja auch immer dazu wissen. Ne? Also du könntest ja quasi in deiner Firma, dadurch, dass bei dir was passiert, kann sich ja das ganze System infizieren und Shutdown bekommen. So. Und da ist es schon wichtig, dass das nicht passiert. Insofern müssen die Standards da auch einfach hoch sein.
Genau, und es ist wichtig, an diese Herausforderung ranzugehen, weil wir auch so als Standort in Deutschland für Technologie sollten halt in der Lage sein, so eine Technologie herzustellen und nicht zu sagen, wir machen es nicht, weil die Entwicklung wartet halt nicht auf uns. Die anderen werden es auf jeden Fall machen. Und genau, in den Staaten, ein Vorteil ist sicher, da ist alles so ein bisschen lascher, was Datenschutz angeht und so weiter. Da wird halt wenig Rücksicht drauf genommen. Und ich glaube, wir haben wirklich ganz viel Potenzial, hier ganz sichere, grundsolide, so ein bisschen made in Germany, Software halt auch wirklich zu entwickeln, die halt wirklich so den Standards entspricht und einfach sehr, sehr sicher ist.
Genau,
Wenn jemand wie Elon Musk, by the way, sagt, dass er in der Lage wäre, seine Teslas, ne, über so ein Software-Update auch autonom machen zu können, ne? Was würden wir denn dann machen? Also wenn ein Nicht-Partner von uns, der vielleicht auch nicht irgendwie aus Deutschland kommt, jetzt sagen würde, ich möchte gerne autonom fahrende Fahrzeuge in Hamburg oder in Deutschland haben. Wie würden wir denn mit sowas umgehen?
Naja, es gibt ja einen Rechtsrahmen für autonomes Fahren in Deutschland, auch für Level 4. Wir haben ja den ersten Rechtsrahmen der Welt geschaffen. Und man müsste dann angucken, ob die Fahrzeuge diesem Rahmen tatsächlich entsprechen, beziehungsweise das müsste sich Tesla angucken, weil sonst würden sie ihre Zulassung verlieren. Das ist jetzt mal so der konkrete rechtliche Prozess. Der andere Prozess ist, an Elon Musk scheiden sich zu Recht ja ein bisschen die Geister, hat schon viel geleistet, da erzählt auch gerade viel Stuss aus meiner Sicht, was so die politischen Kategorien angeht. Ob er dazu wirklich in der Lage ist, am Ende weiß ich nicht. Das vermag ich auch nicht zu beurteilen. Was ich momentan sehe, ist, dass die Trends, zumindest die ich jetzt mit meinem Blickfeld beobachte, aber eher in eine andere Richtung gehen, dass du schon eine sehr gute Sensorik brauchst, um die ja auch mehrfach, die quasi doppelt ist in jedem Fahrzeug und dann über LIDAR, Radar und Kameras auch sozusagen eine unterschiedliche Sensorik hat, die dort eingeht, um tatsächlich gut autonom fahren zu können. Das sehe ich jetzt als Strategie bei Tesla noch nicht, aber es kann ja sein, dass wir uns noch überraschen und dann müssen wir damit natürlich auch umgehen. Dass die Amerikaner zu revolutionären Entwicklungen fähig sind, das wissen wir alle und insofern sollten wir jetzt umgekehrt auf der Hut sein, unsere eigene Entwicklung vorantreiben.
Hättest du Lust dazu, so ein kleines Zukunftsbild dazu zu malen? Also wenn du so in die Zukunft gucken würdest, so 5 Jahre, 10 Jahre, wie siehst du autonomes Fahren in Hamburg und so ein bisschen die Mobilität? Also hast du da so ein paar Punkte, wo du sagst, das sehe ich oder das möchte ich gerne sehen?
Ja, also ich sage mal, jetzt, wenn ich mich jetzt mal konzentriere auf den Bereich, den wir jetzt hier besprochen haben, dann man kann da schwer eine genaue Zeitkette hinterlegen, aber ich würde schon gerne sehen, dass im öffentlichen Nahverkehr verschiedene Typen von Autos, also auch Größen von Autos, fahren, die den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg flexibler machen, die ihn in die äußere Stadt bringen. Das ist ein ganz wichtiges Ziel von mir, wie wir die Menschen in der äußeren Stadt besser anbinden können, dass wir mit diesem Technologiesprung einen Sprung haben in der Qualität des öffentlichen Nahverkehrs, auch in der Flexibilität im Sinne der Routenplanung, wie ich das erläutert habe, und dass wir insgesamt dann natürlich auch einen viel größeren öffentlichen Nahverkehr haben, der jetzt nicht nur autonome Fahrzeuge umfasst, sondern dann natürlich auch neue Schienenwege wie eine U-Bahn, neue S-Bahn, mehr Fahrzeuge und perspektivisch natürlich auch die Digitalisierung der U- und S-Bahn. Und dass wir zum Beispiel die neue Linie U5 jetzt voll autonom bauen, das verbindet sich jetzt auch von selbst so. Das ist auch völlig klar. Alles andere wäre jetzt auch irgendwie komisch. Und insofern, wenn ich das jetzt auf dieses Bild beziehe, dann wäre das im Kern, das wird abgerundet durch mehr Carsharing, auch in der äußeren Stadt durch mindestens teleoperiertes Fahren und damit einhergehend natürlich, und das ist das Ziel von dem Ganzen, dass wir am Ende auch weniger Notwendigkeit haben, ein privat besessenes Auto tatsächlich zu haben. Und dass wir natürlich mehr Fahrrad- und Fußverkehr haben wollen, versteht sich von selbst, aber wir machen jetzt hier vieles über autonomes Fahren und insofern lasse ich das jetzt mal ein bisschen aus.
Ja, ich find diese Entwicklung, die eine Stadt machen kann, wenn sie nicht mehr um Fahrzeuge, private Fahrzeuge sozusagen rumdesignt sein muss, genau, ist natürlich schon interessant, ne? Also das hat ganz viele Auswirkungen auf Radwege, Grünanlagen und so weiter. Und vor allem spannend, wenn man halt trotzdem in der Mobilität, dass es sich so anfühlt wie der Luxus des eigenen Fahrzeugs. Also dass halt immer trotzdem ein Fahrzeug zur Verfügung steht. Also das finde ich ein sehr positives und wünschenswertes Zukunftsbild, für dass es sich wirklich lohnt, eben halt auch in diese Innovation zu gehen.
Ja, absolut.
Darf ich fragen, wie du zu dem Thema Mobilität gekommen bist? Also du bist ja hier total engagiert, du bist total nah dran, du bist total offen diesen Themen gegenüber. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
Es ist bei mir so, ich bin halt Hamburger im Sinne von, ich bin hier geboren und bewege mich natürlich mein Leben lang durch die Stadt. Ich habe seit der 5. Klasse in etwa einen HVV-Fahrausweis. Das ist jetzt ungefähr seit 30 Jahren. Ich fahre extrem gerne Fahrrad. Diese Stadt ist sehr grün, sehr schön. Und ich bin dann eigentlich eher mal in die Politik gekommen und das ist, ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht, aber das ist, wollte dann irgendwann schon auch so Verantwortung tragen und Gesamtverantwortung tragen. Und dann habe ich mich in diesem Prozess wieder daran erinnert, dass das Thema Verkehr schon ein sehr gestaltendes Thema ist, ein Thema mit hoher Verantwortung, mit großen Budgets, mit der Möglichkeit auch viel zu verändern. Und meine Leidenschaft, das wissen auch viele, ist das Fahrradfahren. Ich stehe eben so dafür, eben die Mobilitätswende ganzheitlich zu denken und sozusagen auch sehr stark auf diese digitalen Themen zu setzen. Da habe ich auch was Starkes vorgefunden, muss man sagen, hier in der Behörde, weil auch meine Vorgänger das groß unterstützt haben. Ich glaube aber, dass wir das nochmal schaffen, das Thema jetzt auch auf ein neues Level zu heben und nochmal mit mehr Energie daran zu gehen. Und ich bin jetzt ja für jemand, der in so einer Position ist, auch noch verhältnismäßig jung und da vielleicht auch den modernen Technologien vielleicht noch etwas mehr zugetan als andere, einfach mal qua Alter und eigener Lebenserfahrung, auch wenn ich nicht verhehlen will, dass sozusagen meine Kinder sich auch schon wieder auf anderen Plattformen rumtreiben, mit denen ich mich sonst nicht so rumschlage.
Ja, ich denke, das ist, also genau, wenn ich bei meinen Kindern mir das anschaue, da sehe ich mich auch schon im Alter, dass ich sie bei allem fragen werde, wie funktioniert das eigentlich, kannst du mir das mal einrichten, weil genau, ich sehe also, schon, es wird genauso sein wie mit meinen Eltern, ich werde es nicht verstehen.
Ja, man hat einfach die Situation, ne, dass du sozusagen, keine Ahnung, ne, selbst machst du irgendwie LinkedIn, Twitter, Facebook ist für mich schon zu alt, Instagram, aber meine Söhne sind dann auch eher auf TikTok und Discord und solchen Themen unterwegs und das sind dann schon wieder sozusagen die nächsten Themen und man muss da aber offen bleiben und man muss da auch ein bisschen gelenkig im Kopf bleiben, weil sonst kann man die Zukunft nicht gewinnen. Ne?
Ja, das ist sehr schön, da kann man die Zukunft nicht gewinnen. Für Leute, die zuhören, versuche ich also einmal natürlich im Podcast immer inhaltliche Themen nach vorne zu stellen, damit einfach inhaltliche Themen aufgedeckt werden können, damit wir über spannende Sachen sprechen können. Ich finde es aber auch immer toll, von so Menschen wie dir zu lernen. Und du gehst so energetisch auch an dieses Thema ran, ja, dass es mich einfach mal interessieren würde, so was, wie lädst du dich denn selber auf? Also wie bekommst du denn deine eigene Energie? Also was inspiriert dich? Was tust du da? Also gibt es Dinge, die du liest, die du weiterempfehlen würdest? Gibt es Podcast, die du weiterempfehlen würdest? Gibt es Menschen, denen man folgen kann? Also was ist für dich so eine Inspirationsquelle gerade, die du weiterempfehlen würdest?
Na, die erste Frage ist, wie lade ich mich auf? Ich lade mich doch relativ, ich habe eigentlich zwei Sachen so. Das eine ist, eigentlich drei Sachen. Das ist, eine ist meine Familie natürlich, das ist das Fahrradfahren und / anderer Sport. Ich muss manchmal ich mag einfach Ausdauersportarten, aber gar nicht so sehr, um mich körperlich anzustrengen, sondern damit mein Kopf einfach mal leer wird und dann kriege ich auch wirklich gute Gedanken. Andere Menschen haben das unter der Dusche, glaube ich. Aber mir ist das so, ich kann gut geradeaus laufen beim Joggen oder beim Fahrradfahren und dann denke ich nichts und dabei kommen mir irgendwie die besten Gedanken. Und es ist natürlich auch ein bisschen die Familie, das ist auch klar, die Kinder sind manchmal anstrengend, aber sie sind eben auch schön. Und es fühlt sich natürlich auch an wie Geborgenheit und wie Aufladen dann. Wo hole ich Inspiration? Inspiration hole ich ehrlicherweise bei vielen Leuten, die man tatsächlich in so einer Position treffen kann. Das ist so, dass es sehr spannend ist, sich mit Menschen tatsächlich einfach mal auszuunterhalten und auseinanderzusetzen und ihnen zuzuhören. Viele Politiker, und so komme ich, glaube ich, auch manchmal rüber, haben natürlich ein gewisses Sendungsbewusstsein, aber es ist eigentlich auch interessant und sehr, sehr viel weiterbringend, häufig einfach mal, selber nicht so viel zu sagen und einfach mal zuzuhören und zu gucken, was passiert da, weil viele gute Ideen sind liegen ja gewisserweise in meinem Bereich auf der Straße. Und das, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, ne, lernt ihr von anderen Städten? Ja, wir lernen ganz viel von anderen Städten. Und ich habe deswegen trotz Corona jetzt Barcelona bereist, Paris bereist. Ich war in Wien. Ich war natürlich auch mal in Kopenhagen und in Amsterdam. Ich mache das gar nicht nur beruflich, auch privat sozusagen fahre ich in diese Städte. Und da ist natürlich ein bisschen Entspannung auch angesagt, aber man kommt auch, man kommt aus dem Job ja nie ganz raus, ne, zu gucken, wie so ein Radweg angelegt ist. Und das gilt aber auch für außerhalb Europas. Ich war letztes Jahr zum Beispiel in Singapur. Das ist eine ganz andere Stadt, es ist ein ganz anderes Klima, aber die haben öffentlichen Nahverkehrsanteil, der liegt, ich glaube, bei knapp 60%. Die wollen 100 Kilometer U-Bahn-Linien für 70 Milliarden Singapur-Dollars in den nächsten 10 Jahren bauen. Das ist schon eine Zeit, das ist schon was sehr Spannendes, das auch mitzuerleben. Man muss das nicht alles teilen. Das ist auch eine Stadt, die ist viel größer, die ist viel dichter bebaut, aber sie ist eben auch ein Stadtstaat wie Hamburg. Sie ist eine der wenigen Staaten, die in Südostasien zum Beispiel Sanktionen gegen Russland verhängt haben beim Beginn des Ukraine-Krieges. Und diese Differenziertheit der Welt mitzubekommen und zu sehen, dass in anderen Teilen der Welt eben auch eine ganze Menge passiert, von denen, wo wir nicht arrogant drauf blicken sollten, sondern darauf blicken sollten, dass wir sehen können, dass wir voneinander lernen können. Und zu verstehen, dass die Städte häufig ähnliche Themen haben, ist eine wichtige Inspirationsquelle. Und dann ist natürlich in Wahrheit, das ist eben, ne, alle gucken, wie gesagt, nochmal gebannt in diese Social Media. Ich gucke da auch viel zu häufig rein, aber dann sind zum Beispiel das Thema Bücher ist ein relevantes Thema. Und da habe ich jetzt letztens ein Buch gelesen, das geht im Kern um den Gender Data Gap. Das kennen die meisten Leute sozusagen vielleicht vor dem Hintergrund, dass Crash-Tests anhand von Männerkörpern durchgeführt werden und Frauenkörper da vielleicht ganz anders drauf reagieren oder Medikamente entsprechend eigentlich an beiden Geschlechtern getestet werden müssen, um sozusagen zu gucken, wie reagieren männliche Körper und weibliche Körper darauf. Aber es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ne? Was baust du eigentlich für Radwege, wie steuerst du Beleuchtung im öffentlichen Nahverkehr aus, bringt es dir was, wenn du zum Beispiel in einen Supermarkt in eine U-Bahn-Station einen Supermarkt bauen würdest, dann könntest du zum Beispiel zu der Erkenntnis kommen, dass Menschen, die eigentlich nicht nur für das Arbeiten zuständig sind, sondern auch für sag ich mal, die tägliche Versorgung, was überwiegend Frauen sind, davon profitieren könnten. Du könntest davon ausgehen, dass du eine Station dafür aufwertest und für den Supermarkt, dass du den Kunden generierst. So, das heißt, da sind ganz viele Prozesse dahinter, die nicht nur eine ökonomische Frage sind, sondern auch eine gewisse gesellschaftliche Frage, auch eine philosophische Frage sind. Und da helfen mir diese Bücher beispielsweise weiter, auch wenn sie manchmal ja auch in diesem Fall recht trocken recht trocken daherkamen. Mein Gender Data Gap, das haut einen jetzt nicht sofort von den Hacken, aber es war in der Sache schon sehr spannend, muss ich sagen.
Stimmt, der Titel, der ist nicht so gut verkaufbar, aber inhaltlich klingt es mega, also wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ich weiß, du hast einen vollen Terminkalender. Meine abschließende Frage, gibt es etwas, was die zuhörenden Menschen tun können, um dir zu helfen und dich zu unterstützen?
Ich könnte natürlich jetzt einfach sagen, mich zu wählen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Naja, ich sag mal, ich habe einen Wunsch und der Wunsch ist, ich merke halt, dass wir in unserer Gesellschaft immer stärker polarisieren und das liegt auch daran, weil wir selber die Diskursräume schließen. Da komme ich wieder auf dieses Thema Social Media. Ich kann in 149, 69, 79 Zeichen die Welt erklären und erklären, warum das eine so ist und das andere so ist und dann irgendwie mich wie eine Meute auf alle anderen stürzen, die sozusagen das anders sehen. Aber das ist nicht der Sinn einer vernünftigen Gesellschaft, die zusammenhält, die kooperiert und die in ihrer Vielfalt auch manchmal was aushalten muss und wo ich auch nicht immer alles richtig finde, aber wo man am Ende ein gemeinsames Weiterkommen organisieren will. Und dieses gemeinsame Weiterkommen, das ist mir schon sehr wichtig und jetzt bezogen auf meinen Bereich, das ist ja nun die Verkehrspolitik und die Mobilitätswende. Die Verkehrspolitik bedeutet erstmal einmal, wir müssen irgendwie einen leistungsfähigen Verkehr herstellen und zwar für alle Verkehrsteilnehmer, das bedeutet auch für Autofahrerinnen und Autofahrer. Aber alle oder viele wissen doch, es haben bei Fridays for Future in Hamburg auf dem Höhepunkt irgendwo zwischen 70 und 100.000 Menschen in Hamburg für ein besseres Klima demonstriert und Verkehr hat viel mit Routine zu tun. Also sprich, ich sag mal, ich trage jetzt heute, die Hörer können mich nicht sehen, aber wie jeder Politiker ein weißes Hemd, das ist relativ simpel, weil alle Politiker tragen weiße Hemden und wenn du ein weißes Hemd trägst, was keine Flecken hat, dann machst du auch irgendwie keine Fehler so. Und das ist aber auch ein bisschen darum, um Entscheidungen zu minimieren und so geht das ja im Verkehr auch. Im Prinzip mache ich im Verkehr den, den ich gestern gemacht habe, mit dem Verkehrsmittel, den ich gestern gemacht habe, weil ich eine gewisse Routine habe. Und die größte Herausforderung der Mobilitätswende ist eigentlich, diese Routine zu durchbrechen. Und daher kommt auch manchmal der Widerstand, dass Leute sagen, ich muss das aber so machen, Klammer auf, weil ich es immer so gemacht habe. Aber was muss man schon immer so machen, weil man es immer so gemacht hat? Und wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal überprüfen und auch selber überlegen, ist das eigentlich das, was ich will und was mir eigentlich am besten steht und nochmal checken, ob sozusagen die Mobilitätswende nicht vielleicht auch doch was für sie ist und das einfach mal ausprobieren, dann ist meine allgemeine Lebenserfahrung, dass nach 2 Wochen ist das die neue Routine und dann will man die alte eigentlich gar nicht mehr zurückhaben, weil die neue auch ganz praktisch ist. Und insofern, wenn man diese beiden Themen ein bisschen mitnimmt und beherzigen kann, dann würde mich das schon sehr unterstützen, weil das glaube ich, unserer Gesellschaft, aber eben auch dem Verkehr in Hamburg, aber auch in Deutschland gut tut.
Super, Agnes, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Hat mir großen Spaß gemacht und auch ja, sehr
mir inspirierend. Auch, Daniel.
Vielen, vielen Dank.
Ja, Daniel, mir auch. Ich freue mich sehr und vielleicht mal bald auch ein neues.